Ja, ihr habt ja gehört, es geht um die Offenbarung. Wieder mal und weiter. Genau. Aber ich möchte erstmal vorweg betonen, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Das gehört zusammen. Das eine ohne das andere hätte keinen Bestand. Die Liebe hätte keinen Bestand, wenn Gott nicht auch gerecht wäre. Haben wir übrigens einen super Hauskreis gehabt gerade, die letzten beiden Male. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Hast du schon mal ein Geldstück auseinandergeschnitten? Die beiden Seiten gehören zusammen, ne? Das ist ein Stück. Auch wenn sie unterschiedlich aussehen, sie gehören zu einer Medaille. Seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, drückt sich darin aus, dass er das Böse bestraft. Das Böse bleibt nicht unbestraft. Das sehen wir zwar häufig in unserer Welt, dass manch einer mit seinem bösen Tun durchkommt. Und in mir geht dann immer alles so, das ist ungerecht. Ja, warum kommen die Bösen mit ihren Tun durch? Vor allen Dingen die Großen und die Kleinen, die werden bestraft. Das ist ungerecht. Bei Gott gibt es das nicht. Gott bestraft Boshaftigkeit und Böses immer. Was ist der Maßstab für Gut und Böse? Das ist ja dann auch immer die Frage bei menschlicher Gerechtigkeit. Der Maßstab für Gut und Böse ist Gott selbst. Ein viel höherer Maßstab, als wir ihn jemals setzen können. Es geht nicht darum, was ich für gut oder böse empfinde, sondern was Gott böse nennt oder richtig nennt. Das ist der Maßstab. Und deswegen ist er auch der richtige Richter dafür. Er kann entscheiden, was gut und böse ist. Er ist unbestechlich. Niemand kann ihm irgendwie da was sagen, was in eine falsche Richtung geht. So, und jeder Mensch muss sich daran messen lassen. Jeder muss sich an Gott messen lassen. Aber wir wissen auch, niemand kann das schaffen. Niemand ist so gut wie Gott. Das ist, wir möchten das gerne. Ich wünsche mir das auch, aber ich kann es nicht. Ich bin nicht so gut wie Gott. Also ich muss mir eingestehen, ich schaffe es nicht. Ich bin nicht nur gut. Ich halte mich ja so ein bisschen daran fest, dass ich auch ein bisschen gut bin. Aber ich weiß, ich bin nicht nur gut, ich kann auch böse. So, und weil Gott das genauso weiß und uns aber nicht alle strafen will, sondern er will uns und er liebt uns, das ist nämlich die andere Seite der Medaille, er liebt uns von Herzen und er will uns nicht bestrafen. Und darum hat er Jesus geschickt. Und er hat Jesus die Strafe auf sich nehmen lassen. Er hat unsere Strafe getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Er hat das Böse auf sich genommen und ans Kreuz mitgenommen. Und damit ist die Strafe erfüllt. Ja, Gott straft, das ist seine Gerechtigkeit. Jesus musste deswegen sterben, weil Gott gerecht ist, um uns zu retten. Das ist seine Liebe, das ist die andere Seite. Und das ist sein Bestreben, er will jedem Menschen nicht strafen, sondern er will ihn retten. Er will ihn vor dem Gericht retten. Und wie dieses Gericht aussieht, wir haben letzte Woche schon davon gehört und auch die Male vorher, als ich über die Offenbarung gepredigt habe, sind so viele Gerichte drin, so viele Katastrophen werden da genannt. Ja, das ist Gericht, das straft die Bösen. Aber Gott will uns davor bewahren. Wir haben letztes Mal von den 7 Schalen des Zornes Gottes gehört. Und der Zorn richtet sich nicht gegen die Menschen, sondern gegen das, was die Menschen tun. Aber wenn sie nicht davon lassen, dann fallen sie unter diesen Zorn und erleben den Zorn und die Strafen, die das Gericht Gottes. Globale Katastrophen gehen über die Erde. Das war beim letzten Mal diese 7 Schalen des Zornes Gottes. Und am Ende steht, dass die große Stadt Babylon zerstört wird. Und was es damit auf sich hat, das erläutert das Kapitel danach und das ist heute dran. Kapitel 17. Und ich fange mal an zu lesen, die ersten 7 Verse. Nun trat einer von den 7 Engeln, die Schalen gehabt hatten, zu mir. Hier spricht Johannes, also zu mir heißt zu Johannes. Komm, sagte er, ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure richten wird, die an den vielen Wasserläufen thront, mit der sich die Mächtigen der Erde eingelassen haben und die mit dem Wein ihrer sexuellen Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat. Da versetzte mich der Engel im Geist in eine Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit Namen bedeckt war, die Gott beleidigen sollten. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Die Frau selbst trug Purpur und scharlachrote Kleidung und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der von Abscheulichkeiten überquoll und mit dem widerlichen Dreck ihrer sexuellen Unmoral gefüllt war. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn. Babylon, die Große, die Mutter aller Huren und Abscheulichkeiten der Erde. Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut der Menschen, die Gott geheiligt hat und die als Zeugen für Jesus umgebracht worden waren. Erschüttert und betroffen starrte ich sie an. Warum bist du so betroffen? Fragte mich der Engel. Ich werde dir zeigen, was das Geheimnis dieser Frau ist und was sich hinter dem Tier mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern verbirgt, auf dem sie sitzt. Ich habe diesen Text nicht erst einmal gelesen und ganz ehrlich, ich habe nicht viel verstanden. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Was ist denn Babylon jetzt eigentlich? Eine Stadt oder eine Frau? Beides sind Bilder und die Bibel spricht häufig in Bildern, um etwas deutlich zu machen, um das Wesen von Babylon sichtbar zu machen. Das sind Vergleiche, woran wir dann erkennen können, was das eigentlich ist. So, wir fangen mal erstmal mit dem ersten Vergleich an, was der Engel hier beschreibt. Er nennt sie Hure, also eine Frau. So, was ist der Gegensatz von einer Hure? Die Braut. Das ist nicht unbedeutend. So, und in der Bibel, wenn von der Braut die Rede ist, dann meint das in der Regel, zumindest im Neuen Testament, nicht irgendeine Braut, sondern die Braut Jesu. Und die Braut Jesu besteht aus allen Menschen, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben und Jesus folgen. Das ist die Braut Jesu. Und das ist tatsächlich der Gegensatz. Eine Braut ist ihrem Bräutigam treu. Sie geht nicht irgendwo sich mit einem anderen Freund vergnügen, sondern sie bleibt bei ihrem Ehemann. Sie ist ihm verlobt, sie ist ihm treu und sie hält sich an ihn, sie gehorcht ihm, sie wollen zusammen sein, sie wollen eins sein. So, das ist das, wo, also sie wird sich schmücken für ihren Ehemann, sie wird sich reinhalten für ihren Ehemann. Und das ist genau das, was das Evangelium immer wieder sagt über die Braut Jesu, sie soll rein sein für Jesus. Und das hier ist der Gegensatz. Die Hure, Hure vom Wesen her ist untreu. Sie begeht Ehebruch. Sie sucht sich ihre Liebhaber überall. Und dieser Begriff wird im Alten Testament ganz häufig verwandt für das Volk Israel, was sich von seinem Gott abgewandt hat. Das ist der Ausdruck, den Gott für das Volk Israel immer wieder gebraucht im Alten Testament. Er spricht immer wieder von Ehebruch und eben von Hurerei. So, das heißt, das Wesen von Babylon ist, sich von Gott abzuwenden und Gott nicht zu gehorchen, sondern in allem, in aller sexuellen Unmoral und allem Bösen, was Gott nicht will, also sich gegen die Geordnung Gottes stellen und alles tun, was es ihm gefällt. Und die Mächtigen der Erde, so steht es hier, die haben sich darauf eingelassen. Die machen mit. Die wenden sich von Gott ab und handeln genau so, wie die Frau hier beschrieben wird. So, die ganze Menschheit wird im Grunde davon infiziert. Wenn wir von einer Frau sprechen, ist das ein bisschen blöd, sich vorzustellen. Eine Frau kann niemanden infizieren. Aber das, was die Frau macht, ist ein Ausdruck dafür, was die Menschheit nachmacht. Ja, ich komme gleich noch ein bisschen näher darauf, was die Frau eigentlich bedeutet. So, die Frau sitzt auf einem Tier, auch das ist nicht unwichtig. Und dieses Tier wird schon beschrieben, wir haben das in Kapitel 13 schon mal angeguckt und die Beschreibung ist die gleiche. Deswegen, es handelt sich um das gleiche Tier. Das Tier, was 7 Köpfe hat und 10 Hörner. Das ist genau die gleiche Beschreibung. Da komme ich auch gleich noch drauf, was das eigentlich bedeutet. Aber dieses Tier, wer ist denn das? Nee, das ist, ich habe auch immer erst gedacht, das ist Satan. Nein, das ist der Antichrist. Ja, der wird von Satan berufen, ja, und eingesetzt als Weltherrscher. Aber letztendlich ist es ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, das steht hier nicht ausdrücklich. Aber es ist, im Grunde genommen, ist es das Wesen Satans in einem Menschen, der über die Erde regiert. Das heißt, die Frau, wir bleiben jetzt mal bei diesem Bild von der Frau, die sitzt auf dem Antichristen. Das heißt, der Antichrist trägt sie, unterstützt sie und bringt sie voran. Das heißt, er fördert das, was die Frau tut, in all ihrem Tun. Ja, der Antichrist steckt dahinter, beziehungsweise trägt sie. Die Frau, so wird sie beschrieben hier, trägt purpur und scharlachrote Kleidung. Das ist normalerweise Königen vorbehalten. Im Alten Testament, überhaupt im biblischen Zusammenhang, purpur war ein sehr, sehr teures Färbemittel und das konnte sich ein Normalsterblicher gar nicht leisten. Purpur war den Königen, den Herrschern vorbehalten. Und das weist darauf hin, dass diese Frau danach strebt, groß zu sein und sich über andere zu erheben. Nicht unbedingt, dass sie königlich ist, sondern sie möchte diesen Stand haben. Sie ist prunkvoll. Ja, sie möchte sich ganz nach oben setzen, an erster Stelle stehen. Stolz. All das, was dazugehört. Sie steht gern im Mittelpunkt. Und dann wird beschrieben, wie viel Schmuck sie hat. Maßloser Reichtum. So könnte man das deuten. Maßloser Reichtum, über und über mit Schmuck behängt. Und sie trägt das ganz stolz durch die Gegend. So, guck mal, wie reich ich bin. Und eine unersättliche Gier nach sexueller Befriedigung. Das wird ausdrücklich genannt. Manch einer fragt mich immer, warum guckt ihr immer so sehr auf sexuelle Sünden? Warum sind die so schlimm? Hier ist eine Antwort. Sexuelle Sünden wären doch nicht schlimmer als Diebstahl oder Hass oder Neid oder sonst irgendetwas. Doch, sie machen was mit uns. Und diese Frau symbolisiert im Grunde diese Abkehr von Gott und das Tun, was Gott nicht gefällt. Und hier ist sexuelle Unmoral ausdrücklich genannt. Ja, weil das geht gegen die Ordnung Gottes, gegen das, was Gott eigentlich möchte. Er hat Sexualität gegeben als etwas Gutes, wenn es in seiner Ordnung bleibt, wenn es in der Ehe bleibt. Da gehört es hin. Und da soll es zum Segen sein. Und ich sage immer wieder, es ist etwas Gutes. Aber aller Sex außerhalb der Ehe ist nicht gut und tut uns nicht gut. Das heißt nicht nur, Gott verbietet das, sondern er will nicht das, weil es uns schadet. Das ist der Grund, warum er sagt, das sollt ihr nicht tun. So, also das wird hier ausdrücklich gesagt, das gehört zu ihrem Wesen dazu, darin lebt sie, dass im Grunde genommen so alle Begierden, die sie hat, alles, was so, wo man manch einer vielleicht von träumt, ja, zu tun, ohne jedes Maß, ohne jede Grenze, alles tun, was man will. So, das steckt hier drin. Das drückt das Wesen dieser Frau aus. Ohne jeglichen moralischen Kompass. Ja, es gibt keine Grenze, es gibt nichts, was nicht erlaubt ist. Das ist so ihr Motto. Sie verfolgt Christen unerbittlich. Weil Christen anders leben. Und da wird offenbar, dass das, was sie tut, böse ist und falsch ist. Und deswegen hasst sie die Christen und verfolgt sie. Ich komme noch mal kurz auf diesen Gedanken zurück, das Gegenbild zur Braut. Das wird bei vielen Auslegern tatsächlich so gedeutet, dass Babylon die abgefallene Kirche bedeutet. Ich würde das nicht alleine auf die abgefallene Kirche deuten wollen. Ich glaube, dass das mehr ist. Aber ich glaube, dass die abgefallene Kirche sehr wohl mit dazugehört. Wenn eine Kirche, wenn eine Gemeinde, egal, also ich meine jetzt nicht nur unsere Großkirchen, egal wer, egal, also wer sich mal bekehrt hat, wer Gott eigentlich folgen wollte und sich dann aber auf Reichtum konzentriert, prunkt oder sich nicht an die Gebote Gottes hält, sondern Kompromisse macht und Stück für Stück die Ordnung Gottes immer mehr verwässert, der geht genau in diese Richtung. Der wendet sich gegen Gott. Der wendet sich von Gott ab und wird letztendlich sein Feind. Und da gehören leider auch Kirchen mit dazu oder Gemeinden mit dazu. Also die gehören mit in diesem Babylon mit dazu. So, aber jetzt nochmal die Frage, warum wird denn Babylon hier als Frau beschrieben und andererseits aber wieder auch als Stadt? Als Stadt hat das auch eine durchaus eine Bedeutung, dieses Bild von einer Stadt. Stadt ist eine feste Ordnung, eine Festung. Und das Vorbild für Babylon ist tatsächlich das alte Babel. Eine Stadt, die es gab schon ganz, ganz früh. Im 1. Mose 11 lesen wir davon, da wo der Turmbau zu Babel stattgefunden hat. Dieses Babel taucht in der Bibel immer mal wieder auf. Und zwar immer als Sinnbild dafür, sich gegen Gott zu wenden, sich über Gott zu erheben. Ja, auch der Turmbau zu Babel war gedacht so, wir gehen bis in den Himmel hinein, da wo Gott wohnt. So, und auch später, zur Zeit Nebukadnezars war Babel eine Festung und da war ein Prunk, ein Reichtum übermäßig und was hier ja auch angedeutet wird, es war umgeben von Wasser und das war ihr Schutz. Babel war uneinnehmbar, weil so viel Wasser drumherum war. So, das nur mal zu dem Bild, warum Babel hier gebraucht wird als Bild. Ja, so eine Stadt ist eine Festung, etwas Festes, was einen Einfluss ausübt. Das kann man nicht einfach so an die Seite schieben, sondern das ist eine feste Größe. Und Babel hat immer wieder auch einen Einfluss ausgeübt, wenn wir denken an Nebukadnezar, wie viel Länder der beherrscht hat, das hat einen großen Einfluss ausgeübt und natürlich all das, was in Babylon stattfand, das war Vorbild für die anderen Länder und die haben das nachgemacht. Das heißt, das hat auch seine Umgebung geprägt und das ist das Bild, was hier gebraucht wird, warum hier auch Stadt gemeint ist. Und wir haben ja gelesen, es beeinflusst die Mächtigen dieser Erde. Es infiziert im Grunde die ganze Menschheit. Und dieses Bild wird hier gebraucht, dieser Einfluss, der von dieser Stadt ausgeht. So, was ist es denn jetzt? Ist es eine Frau oder ist es eine Stadt? Es ist weder noch. Ja, genau. So das in Worte zu fassen, ist gar nicht mal so einfach. Es ist eine Gesinnung. Ich möchte fast sagen, wie ein Geist, der herrscht. Oder eine Überzeugung, eine Lebensphilosophie. So will ich es mal ausdrücken. Eine Lebensphilosophie. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich schüttle alle Grenzen, alle Maßstäbe, alles, was mich irgendwie hindert oder einengt. Ich schmeiße das über Bord. Freiheit über alles. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo das immer mehr sichtbar wird. Das Streben nach Reichtum und Luxus. Guck dir, ich finde, das ist ein gutes Indiz, guck dir Firmen an, da geht es nur um Gewinnmaximierung. Ich habe jetzt gerade in die Nachricht gehört, BMW beantragt Kurzarbeit und schüttet seinen Aktionären 1,4 Milliarden, keine Ahnung, Millionen, ist mir auch im Grunde egal, schüttet an Dividende seinen Aktionären ganz viel Geld aus. Einerseits kassieren sie vom Staat und andererseits geben sie ihren Aktionären das Geld. So meinem Empfinden nach ist das nicht in Ordnung. Das Streben nach Reichtum und Luxus, und das ist ja nicht nur bei Firmen so, sondern das, wie viele Menschen werden davon beherrscht? Hauptsache, ich habe, mir geht es gut, ich komme raus, ich habe ein tolles Auto vor der Tür. Der zunehmende sittliche Verfall, ich nenne mal nur so ein paar Punkte. Homosexualität, auch wenn man ja nicht sagen darf, dass Homosexuelle Verbrecher sind, das will ich auch nicht, weil das stimmt nicht. Homosexuelle sind keine Verbrecher. Aber Homosexualität wird von Gott als Sünde bezeichnet. Aber wenn wir das legalisieren und sagen, ja, ihr könnt doch machen, was ihr wollt, das ist genau das. Da ist die Gesinnung, diese Lebensphilosophie. Wir setzen keine Grenzen mehr. Wir erlauben alles. Und wir hatten schon mal so eine Zeit der Freizügigkeit. Ich weiß, die Anfänge der Grünen, da waren viele dabei, die in Kommunen zusammengelebt haben und jeder hat mit jedem rumgemacht. Und auch Kinder. Das war normal. Da war keine Grenze gesetzt. Und das geht immer noch weiter. Wir wissen von den ganzen Prozessen, die jetzt laufen, von wegen Kindesmissbrauch. Wie viele nehmen sich das Recht, ihre eigenen Kinder zu missbrauchen? Ich kann es gar nicht verstehen. Das geht so gegen jegliches Empfinden. Aber das ist genau das, was dahinter steckt. Sittliche Unmoral, keine Grenze mehr, ich mache das, was mir Spaß macht. Hauptsache, ich werde befriedigt. Das ist so die Lebensphilosophie, die dahinter steckt. So die Neigung, alle Begierden sofort und bedingungslos zu befriedigen. Das ist im Grunde diese Lebensphilosophie. Und das, egal worum es geht, ob es um sexuelle Dinge oder um andere Dinge geht, ich habe Hunger, ich will jetzt was essen. Mal eben zu sagen, so es gibt in einer Stunde Mittag, so weiß ich von früher, ich habe jetzt Hunger. Und dann meine Mama hat dann gesagt, du, in einer Stunde gibt's Essen, jetzt gibt's nichts. Kennen wir das heute noch? Das ist, ich habe jetzt Hunger, also kriege ich jetzt was. Was auch dazu gehört, das Infragestellen von Obrigkeit und Gesetzen. Und ich finde, gerade in der Corona-Krise, Querdenker-Demonstration, das ist genau das. Und ganz ehrlich, ich bin schockiert, wie viele Christen da mitmachen. Ich bin echt schockiert. Wir sind aufgerufen von der Bibel her, der Obrigkeit untertan zu sein. Nicht in allen Dingen, keine Frage. Ja, da, wo sie gegen Gott sind und gegen Gottes Gebote sind, gar keine Frage. Da sollen wir Gott mehr gehorchen als der Obrigkeit. Aber das, was uns im Moment auferlegt wird, ist nicht gegen Gottes Gesetze. Und wir wehren uns, wer weiß wie, oder es gibt Leute, die sich dagegen wehren, auch Christen, und die weit übers Ziel hinausschießen. Das ist leider, muss ich sagen, leider diese Gesinnung von Babylon. Das ist auch eine Lebensphilosophie, das passt mir nicht, also wehre ich mich dagegen und ich suche mir irgendwelche Gründe. Und egal, ob sie christlich oder biblisch oder sonst irgendwas sind, Hauptsache ich habe im Grunde, dass ich meine Begierden befriedige. Ich habe auch nicht gerne Maske auf, ganz ehrlich. Ich fahre auch nicht gerne 50 da, wo alles frei ist auf der Straße. Aber muss ich meine Begierde unbedingt befriedigen? Muss ich so schnell fahren? Oder kann ich mich auch disziplinieren? Selbstdisziplin ist eine Frucht des Geistes. Und die widersteht genau dieser Lebensphilosophie. So, die Abkehr von allem Göttlichen. Göttliches wird so oft, guck dir irgendwelche Filme an oder sowas, Göttliches wird so oft in den Dreck gezogen. Pastoren werden als die die allerletzten Loser hingestellt. Wir haben jetzt gerade die Heute-Show gesehen. Oh, ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Da wird ein Pastor dargestellt, es ging um Trump und dass der sagt, so Trump hat die Wahl nicht verloren. Die sagen ja, Trump hat die Wahl verloren. Und dann fängt er an, da und das so 5 Minuten lang. Ich habe gedacht, wie peinlich. Das ist ein Pastor, ein amerikanischer Pastor. Der wird so lächerlich gemacht. Ich meine, der hat sich selber lächerlich gemacht, ganz davon ab. Aber das wird dann im Fernsehen gezeigt. So, was für ein Bild von Christen. So, aber das ist das Normale. Wir müssen uns immer mehr darauf einstellen, dass das, was wir leben und sind, dass das nicht zum normalen zur normalen Gesellschaft gehört, dass wir abgelehnt werden, dass wir immer mehr zu Feinden werden, weil das Göttliche abgelehnt wird. Das gehört mit zu dieser Lebensphilosophie der von Babylon. Und die wird immer mehr um sich greifen. Wir sehen das jetzt schon, die ist jetzt schon da. Und ich bin überzeugt, die sitzt auf dem Tier, auch wenn der noch nicht offenbar geworden ist, wenn er noch nicht aufgetaucht ist und sichtbar ist für uns, aber letztendlich ist die Grundlage dafür schon längst gegeben. Und wir sehen das jetzt schon und das wird zunehmen. Das wird immer mehr zunehmen. Und für uns, das ist eine Herausforderung für jeden Menschen, auch für uns. Und Jesus sagt, in der letzten Zeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Und die Versuchungen werden immer größer werden. Und das betrifft uns auch. Und genau das ist das, was hier beschrieben wird. Das ist Babylon. Babylon nicht als Stadt, nicht als Frau, sondern als Lebensphilosophie. Und die infiziert Menschen. Weil sie ihren vormacht, so, du hast doch die ganze Freiheit, du kannst doch machen, was du willst. Das steckt dahinter. So, der Antichrist nochmal, der Antichrist fördert diese Gesinnung. Er unterstützt sie. Sein Ziel ist, seine Machtposition im Grunde damit zu stärken. Und die Menschen aus Gottes Einfluss rauszunehmen. Weil er weiß ganz genau, wenn wir anfangen, Kompromisse zu machen und nur nach dem zu streben und das zu leben, was wir gerne selber wollen und uns nicht mehr nach der Ordnung Gottes richten, dann entfernen wir uns immer weiter von Gott. Und genau das ist sein Ziel. Und da müssen wir sehr aufpassen. Der Heilige Geist ist mit uns. Er sagt uns nicht nur, wenn wir beten sollen, wenn unser Mann einen Unfall droht, sondern er weist uns auch darauf hin, wenn wir in Gefahr sind zu sündigen. Aber wir können unsere Ohren auch zumachen. Und das sollten wir nicht. Auch wenn uns das unangenehm ist. Er spricht unangenehme Dinge an, aber er meint es immer gut. Er will immer das Beste für uns. Gut, das Tier. Das Tier mit den 7 Köpfen. Ich lese das nochmal, ich lese weiter den nächsten Vers. Das Tier, das du gesehen hast, war schon einmal da. Jetzt ist es nicht mehr da, aber es wird wieder aus dem Abgrund heraufsteigen, um dann endgültig ins Verderben zu gehen. Alle Bewohner der Erde, alle außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch stehen, werden über die Rückkehr des Tieres staunen, das schon einmal da war. So, wie hier wird ein wesentliches Merkmal des Antichristen nochmal hervorgehoben und ganz präsent hier hingestellt. Das heißt, er wird sterben und er wird vom Tod wieder auferstehen. Das kennen wir von Jesus. Und wir wissen, dass Jesus in Ewigkeit lebt. Und genau das macht der Teufel mit dem Antichristen nach. Und das sieht aus wie ein Wunder. Und das wird so viele Leute so sehr erstaunen. Und sie werden denken, so dieser Mensch ist unsterblich. Das ist seine Macht. Der hat eine übernatürliche Kraft. Und sie bewundern ihn dafür und sie beten ihn dafür an. Alle, bis auf die, die im Lebensbuch geschrieben sind. Das sind die, die an Jesus festhalten. Die sich nicht verführen lassen, die sich nicht verdrehen lassen, die sich auch den Kopf von so etwas nicht verdrehen lassen. Nicht von irgendwelchen Nachrichten von irgendwelchen Prophetien, sondern die am Wort Gottes festhalten, die an Jesus festhalten. Die werden davon nicht verwirrt. Aber die ganze Welt wird davon so erstaunt sein, dass sie dem Antichristen folgen. Also es ist ein ganz wesentliches Merkmal, woran wir festmachen können, dass es der Antichrist ist. Aber hier steht auch, so, er war mal, er wird mal nicht sein und dann wird er sterben und wird wieder auferstehen. Aber sein Verderben ist bereits beschlossen. Viele Menschen denken, er ist unsterblich, weil er wieder auferstanden ist. Aber sein Verderben ist bereits beschlossen. Gott ist so groß und er hat das Ende vom Antichristen schon geplant und festgelegt. Er wird nicht lange herrschen. Das wissen wir. So, Offenbarung 17, 9 bis 11. Hier braucht es einen Verstand, der Weisheit von Gott hat. Wenn man das liest, braucht man das nicht weiter zu kommentieren. Genau. Die sieben Köpfe bedeuten zunächst die sieben Hügel, auf denen die Frau thront. Gleichzeitig steht sie für sieben Könige, von denen fünf schon gestürzt sind. Einer ist gerade an der Macht und der letzte ist noch nicht gekommen. Und wenn er dann kommt, wird er nur eine kurze Zeit herrschen. Und das Tier, das schon einmal da war, ist der achte König. Aber zugleich auch einer von den sieben. Und es läuft seinem Untergang entgegen. Den letzten halben Satz, den habe ich verstanden. Das andere, hast du das verstanden? Die Hügel, ja, und die Köpfe und die Frau thront da drauf. Ich versuch's mal zu erklären. Sieben Köpfe bedeuten sieben Hügel, steht hier. Und das steht gleichzeitig für sieben Könige. Nur sieben Hügel, wer sich mal in die Zeit zurückversetzt, als die Offenbarung beschrieben worden ist, das war rund 2000 Jahre her, also ungefähr 90 nach Christus ist das geschrieben, da war Rom das Machtzentrum der Welt. Rom hat im Grunde genommen die ganze, nicht die ganze Welt beherrscht, aber einen Großteil. Und Rom, wer das schon mal, ich habe mal Latein gehabt früher und da lernt man sowas, Rom ist auf sieben Hügeln gebaut. Deswegen diese sieben Hügel erinnern an Rom. Da kommt dir, für jeden, der das damals gelesen hat, war sofort klar, dass damit Rom gemeint ist. Ist jetzt die Stadt damit gemeint oder ist das auch nur wieder ein Bild? Es ist nur ein Bild. Und zwar bedeutet das genau das. Von Rom aus geht die Macht über die damals, die damalige hauptsächliche Welt, die bekannt war, sagen wir mal so. Ja, das ist das Machtzentrum, da geht die Macht von aus. So, und das ist genau das, was damit gemeint ist. So, und dass diese Hügel auch für Könige stehen, heißt, so, das ist nicht geografisch gemeint, das ist nicht diese Stadt mit den sieben Hügeln, sondern das ist nur ein Bild, wie gesagt, auf dieses Machtzentrum. Sieben Könige bedeutet, so, Könige steht in der Bibel ganz häufig nicht nur für Personen, sondern für Staaten bzw. Reiche, die die Könige beherrscht haben. Also der Kaiser von Rom hat eben nicht nur Italien beherrscht, sondern die bis in das hinterletzte Dorf in Gallien. Ja, ihr wisst, wen ich meine, genau. Da hat er nicht geherrscht, weil das ging nicht, aber alles andere, selbst bis nach Schottland ist er raufgekommen und Deutschland und so weiter, Germanien. So, das heißt, diese sieben Könige bedeutet Herrschaftsbereiche. Und genau das ist damit gemeint. Diese sieben Hügel sind im Grunde Herrschaftsbereiche. Und man muss sich das nicht vorstellen, dass die alle gleichzeitig geherrscht haben, sondern das meint Weltreiche. So wie Rom ein Weltreich damals war, aber Rom, wir wissen, Rom hat nicht, oder beziehungsweise das Römische Reich hat nicht dauerhaft Bestand gehabt. Auch das ist irgendwann in sich zusammengebrochen. Aber es gab immer wieder Herrscher, die versucht haben, über die ganze Welt zu herrschen. Der nächste war übrigens Alexander, der dann das griechische Weltreich gebaut hat. Und genau, Hitler ist auch einer, der sogar den Anspruch hatte, die ganze Welt beherrschen zu wollen. Und auch diese Bezüge zur Offenbarung, er wollte das tausendjährige Reich errichten. Ja, auch ein biblischer Bezug, aber nie immer unter sich Gott unterstellt, sondern immer antigöttlich. Und das kennzeichnet diese Weltherrschaft auch, dass sie antigöttlich ist. Also diese sieben Köpfe des Tieres, das von Satan aus berufen ist, heißt, das sind Reiche, die antigöttlich herrschen. Die also im Grunde die Welt von Gott wegbringen will und nach ihren menschlichen Maßstäben beherrschen, aber nicht nach Gottes Maßstäben. So, das ist mit diesen sieben Hügeln oder sieben Königen gemeint. So, fünf sind bereits gestürzt, das heißt, sie sind Vergangenheit schon zu der Zeit. Das heißt, die gab es. Ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, wer das alles sein könnte. Ich lasse das einfach mal stehen. Aber die sind schon Vergangenheit, die gibt es schon gar nicht mehr. Eins existiert gerade, wenn ich davon ausgehe, dass das Römische Reich zu der Zeit existiert hat, wird das wahrscheinlich Rom gewesen sein. Und eins wird noch kommen. Was auch immer das ist. So. Und dann kommt noch einer. Es bleibt nicht bei den sieben. Dann kommt noch einer. Der achte. Das ist so ein bisschen verwirrend, ne? So, der achte ist vom Wesen her das gleiche wie die sieben anderen. Das heißt antigöttlich. Eine Weltherrschaft, um Ruhm, um Macht zu haben, um seine antigöttlichen Gedanken durchzusetzen. Aber diese sieben Reiche waren immer nur begrenzt. Sie waren nie vollständig, dass sie die ganze Erde beherrscht haben. Sie waren immer auch geografisch begrenzt, auch wenn sie einen ziemlich großen Umfang hatten, aber sie waren immer geografisch begrenzt. Beim Achten wird das anders sein. Der Achte ist der Antichrist. Es ist das Tier selbst. Das ist das, was hier steht. Das Tier selbst wird der Achte sein. Vom Wesen her das gleiche wie die sieben anderen auch, aber sein Machtbereich wird die ganze Erde umfassen. Also viel größer sein als alle Reiche vorher. So, das ist mit diesen sieben Köpfen oder sieben Hügeln gemeint. Und auf diesen sieben Hügeln oder sieben Köpfen, also praktisch von diesen Herrschaftsbereichen ausgehen, sind zehn Hörner. Das heißt, ein Kopf mit Hörnern drauf. Das ist so immer das Bild, was man von Satan hat, das weiß ich. Aber Hörner sind in der Bibel Machtsymbole, ganz genau. Machtsymbole. So. Und auch die beschreibt der Engel, was bedeuten diese zehn Hörner. Offenbarung 17, 12 bis 14. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die ihre Herrschaft noch nicht angetreten haben. An der Seite des Tieres werden sie für eine Stunde königliche Macht erhalten. Alle verfolgen das gleiche Ziel und stellen ihre Macht und ihren ganzen Einfluss dem Tier zur Verfügung. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm Krieg führen, doch das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und bei ihm sind die, die Gott berufen und auserwählt hat, seine treuen Mitstreiter. Also zehn Könige, die noch nicht herrschen, sondern die erst zur Zeit des Antichristen an die Macht kommen werden. Und der Antichrist ist noch nicht sichtbar an der Macht. Es gibt noch keine Weltherrscher von einer Person. Sie werden erst in der Zeit auferstehen. Und ich sage mal, wir kennen heute nicht mehr ganz viele Könige. Ich würde sie mal Staatsoberhäupter nennen. Ja? So, diese zehn Staatsoberhäupter verbünden sich mit dem Antichristen und stellen all ihre Macht, die sie zur Verfügung haben, dem Antichristen zur Verfügung und sagen so, wir machen mit dir gemeinsame Sache. Sie unterstützen ihn vollkommen. Und das sind diese zehn Könige, wir haben nämlich schon mal davon gelesen, die von Dämonen, dämonische Mächte gehen aus, um diese zehn Könige zu gewinnen und sie zu überreden, dem Antichristen ihre Macht zur Verfügung zu stellen und gemeinsame Sache zu machen und gegen Israel zu ziehen, gegen das Lamm. Lamm ist hier der Ausdruck für Jesus. Der Jesus, das Lamm Gottes. So, und sie ziehen gegen Israel, weil das ist das Volk, woher das Lamm stammt. Und deswegen ziehen sie alle. Und zwar woher, wo lang? Über den Euphrat. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Der Euphrat ist das genau das, wo sie rüberziehen, wo dieses Heer rüberzieht, wo diese 10 Könige rüberziehen werden. Das sind diese 10 Hörner, die damit gemeint sind. 10 Könige oder 10 Staatsoberhäupter, die zur Zeit des Antichristen herrschen werden. So, sie ziehen mit einem riesen Heer auf Israel zu und dann taucht das Lamm auf. Was hat das Lamm, wenn man das Bild mal sieht, das Lamm für eine Chance gegen ein riesen Heer von Soldaten und militärischer Ausrüstung, wie es die heute gibt? Ein Lamm. Aber das Lamm ist nicht irgendein Lamm, sondern Jesus Christus, der Herr der Herren und König der Könige. Und genau so wird er auftreten. Er wird, in dem Moment, wo er erscheint, wird dieses diese ganzen Soldaten, diese Riesenübermacht wird erschüttert sein. Und ich weiß nicht, ob es zu einem Kampf kommt. Manche Ausleger bestreiten, dass es überhaupt zu einer Schlacht kommt. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall wird Jesus sie besiegen. Sie haben überhaupt keine Chance. Und Jesus ist nicht allein, sondern alle, die an ihn glauben, die fest an ihm gehalten haben, die sich nicht verführen gelassen haben, die stehen mit ihm und unterstützen ihn. Das heißt, wir sind mit Jesus unterwegs, aber nicht mehr auf dieser Erde, wenn diese Schlacht passiert. Die sind schon längst bei Jesus. Und Jesus kommt aus dem Himmel mit seiner Braut, ja, auch wenn die Hochzeit kommt noch später, aber er hat seine Braut schon mit sich. Und die werden gegen diese 10 Könige angehen und werden sie besiegen. Die haben überhaupt keine Chance. So, alles, was der Feind auf die Beine stellt, wird Gott beenden. Gott wird sich als der Herr, als der Mächtige erweisen. Als der, dem keine Gewalt widerstehen kann, und wenn sie noch so groß und noch so mächtig ist. Es sieht so aus, rein menschlich gesehen, dass alles zerstört werden wird und Gott keine Chance hat. Aber Gott, ein Fingerzeig und alles ist beendet. Alles, was der Feind gegen Gott aufbringt, hat keine Chance. Und auch Babylon hat keine Zukunft. Auch diese Lebensphilosophie gegen Gott, alles zu machen, was man will, ohne jede Einschränkung, hat keine Zukunft, hat keinen Bestand. Und davon lesen wir jetzt, das ist im Grunde so ein, erst wird das eine zu Ende erzählt und dann wird von Babylon berichtet, wie das Ende von Babylon aussieht. Offenbarung 17, 15 bis 18. Und weiter erklärte mir der Engel die Wasserläufe, die du gesehen hast, an denen die Hure thront, bedeuten Scharen von Menschen und Völkern aller Sprachen und Kulturen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier selbst, werden von Hass auf die Hure erfüllt sein. Und sie werden sie verwüsten und nackt dastehen lassen. Sie werden ihr Fleisch fressen und alles Übrige im Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen den Plan eingegeben, mit dem Tier gemeinsame Sache zu machen und ihm ihre Herrschaftsgewalt zu überlassen, bis sich Gottes Voraussagen erfüllt haben. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde herrscht. So, ich habe gesagt, Babylon ist diese widergöttliche Lebensphilosophie, die zum sittlichen Verfall der Menschen führt. Das tut ihnen ja nicht gut. Und das lässt auch alle Ordnung in sich zerfallen. Kein Machthaber, kein Staatsoberhaupt hat noch eine Chance, sein Volk zu regieren, wenn Babylon in diesem Volk wirklich regiert. Wenn die Lebensphilosophie ist, ich halte mich auch nicht an Recht und Ordnung. Und ich halte mich an gar nichts mehr, ich mache das, was ich will. Und das wird am Ende geschehen. Und darum hat das Tier, also der Antichrist und auch die Staatsoberhäupter, die dann regieren, die haben einen Hass auf diese Lebensphilosophie. Die raubt ihnen nämlich im Grunde die Grundlage für ihre Macht. Sie hassen sie. Und sie werden sich als die Ordnungshüter aufschwingen. Und sie werden wieder für Recht und Ordnung sorgen. Das, was die Menschen dann auch wollen und was sie anerkennen. Weil sie wollen nicht, dass jeder macht, was er will. Wenn jeder macht, was er will, dann kann er auch jeder nehmen, was er will. Auch das Eigentum des anderen. Und das wird viel Chaos, wird viel auch untereinander, auch wie viel Ehen gehen kaputt durch Ehebruch und so weiter. Und das wird viele Menschen auch nicht gut finden. Aber wenn dann jemand aufsteht und für Recht und Ordnung sorgt, dann wird er als der Held gefeiert. Siehe so andeutungsweise, bei Trump war das zum Teil auch so. Der hat zum Teil für Recht und Ordnung wieder gesorgt, hat er zumindest versucht. Und deswegen ist er anerkannt worden und ist auch, also wir haben das hier nicht so mitgekriegt. Ich glaube, in Amerika ist das durchaus nochmal ein anderes Bild, auch eine andere Wahrnehmung von dem, was er gemacht hat. Also er hat für Recht und Ordnung gesorgt. Auch Hitler hat mit aus dem Grunde Zustimmung gekriegt, weil er wieder Dinge eingeführt hat. Und manche Rechten sagen immer noch so, damals war noch Recht und Ordnung. Ja? So, also könnt ihr euch vorstellen, worauf der Antichrist da zielt. Aber dann wird er diese Lebensphilosophie natürlich zerstören. So, und das ist im Grunde der Untergang von Babylon. Weil er stellt wieder Recht und Ordnung her. Für eine kurze Zeit, weil ganz lange wird das nicht dauern. Das hört sich positiv an, weil letztendlich ist Babylon ja eine wieder göttliche Philosophie. Und Gott plant das tatsächlich, dass er diese Staatsoberhäupter und auch das Tier ihnen das eingibt, das zu tun. Also letztendlich führen sie Gottes Plan aus. Deswegen sind sie sich auch so eins. Also ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, so, das ist so, wie wenn du einem Stier einen Nasenring gibst und den so durch die Arena führst. Ein Stier, der, wo du als Mensch, keine Chance hattest, gegen den anzugehen, aber Gott führt den einem Nasenring so durch die Arena und hat überhaupt keine Angst, ja? Also der Antichrist, so groß und mächtig wie er erscheint, Gott hat seine Macht drüber und er gibt ihm ein, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Ja, darin sehen wir die Größe Gottes, die Macht, die Herrlichkeit Gottes. So, egal was der Feind plant, Gott hält seine Hand drauf, beendet das zu seiner Zeit und gibt ihnen sogar noch ein, was sie zu tun haben. So, ihn kann nichts aus der Ruhe bringen. Gott kann nichts aus der Ruhe bringen. Und all die an ihm festhalten, egal was um uns herum passiert. Und was hat Elke vorhin gesagt? Das, was wir jetzt erleben, ist Pillepalle. Das stimmt. Wenn wir das lesen, auch was wir vorher gelesen haben, das ist im Gegensatz dazu ein ganz anderer Ausmaße. Und trotzdem, es bringt uns nicht aus der Ruhe, wenn wir an Gott festhalten. Will Gott Menschen töten? Ich komme zu Anfang zurück. Er wird sie töten, er wird sie umbringen, er wird sie richten, wenn sie seine Liebe nicht annehmen. Das ist der einzige Grund. Aber er ringt darum, dass sie seine Liebe annehmen. Das, was Susanne auch vorhin erzählt hat. Ich will diese Frau nicht aus dem Haus gehen lassen, bevor sie das Evangelium nicht gehört hat. Sie muss Jesus kennen. Sie soll nicht ins Gericht kommen. Und die Frau war bereit. Das ist die Liebe Gottes. Und ich bin überzeugt, der Heilige Geist hat Susanne die Worte gegeben und hat so viel in der Frau auch im Herzen bewirkt, wahrscheinlich auch vorher schon. So, das ist die Liebe Gottes. Und die ist immer noch da. Wir leben noch in dieser Zeit der Gnade, wo die Liebe Gottes erfahrbar ist für jeden Menschen. Aber wir sollen uns bewusst sein, diese Zeit hört irgendwann auf und dann kommt das. Aber ich habe keine Angst davor und wir brauchen auch keine Angst davor zu haben. Ja, auch von dieser Lebensphilosophie Babylon. Jetzt wisst ihr, also jetzt habe ich auch eine Vorstellung von Babylon. Ja, das wird übrigens auch, ihr kennt die Serie im ARD, Babylon. Ja, auch da spielt das eine Rolle mit. Da wird manches von dem aufgegriffen, diese Lebensphilosophie. Ja, spielt in einem Milieu, wo genau das gang und gäbe ist. Deswegen dieser, auch dieser Name Babylon, da ist eine Verbindung da. So, jetzt wissen wir, was damit gemeint ist. Und auch mit diesen Hörnern und den Köpfen, ja. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir dürfen unseren Gott festhalten. Herr, ich danke dir für deine Gnade, danke dir für deine Herrschaft, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass wir uns so einfach an dich wenden dürfen und können und deine Liebe empfangen dürfen, Herr. Danke dafür. Amen.